Der Predigtext heute ist aus Psalm 146 und ich habe die Predigt so überschrieben: Wer Gott vertraut, ist glücklich. Nur wer Gott vertraut, wird wirklich glücklich. Lass uns den Psalm 146 lesen, er ist nicht lang. Er ist sehr wahrscheinlich von David, wie die Psalmen davor und danach auch. Und er beginnt mit einem Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang. Will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zur Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot, der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet die Gebeugten auf, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Zion von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Ich möchte die Predigt in drei Punkte unterteilen. Der erste Punkt lautet: Gott zu loben bedarf einer bewussten Entscheidung. Der zweite Punkt: Worauf setzt du dein Vertrauen? Und der dritte Punkt: Wahres Glück. Wenn wir sofort an den Anfang des Psalms kommen, da heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele. Hier steht nicht geschrieben an dieser Stelle: Ich bin gut drauf oder mir geht's gerade gut oder ich lobe jetzt mal den Herrn, sondern es ist hier eine Aufforderung Davids an sich selbst und an alle, die ihn hören. Eine Aufforderung zum Loben. Und zwar nicht zu einem oberflächlichen Dankeschön. Das ist etwas, was wir, denke ich, von klein auf gelernt haben. Besonders hier in, sagen wir, in unserem Land ist es wirklich, gehört es zur Selbstverständlichkeit, dass man überall, wo man etwas entgegennimmt, Danke sagt. Ob man das jetzt so wirklich meint, sei dahingestellt, aber das kommt schon so, ohne drüber nachzudenken. Das ist hier nicht gemeint mit dem Loben. Es wird nämlich deutlich, dass David hier sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, nicht lobe den Herrn, meine Lippen. Was meint er damit? Und es ist euch sicherlich schon aufgefallen, dass dieser Begriff nicht nur hier vorkommt, sondern zigmal in den Psalmen. Und den Psalm, den wir heute schon gehört hatten, den wollte ich auch zitieren, den Psalm 103, und zwar jetzt auch gerade am Anfang. Da sagt er es so: Preise den Herrn, meine Seele, also es ist gleich hier so, und dann: und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Und all mein Inneres. Er sagt: mit allen Fasern meines Daseins will ich loben. Nicht eine halbe Sache. Ich will mit meinem ganzen Inneren, mit meinem ganzen Herzen, mit meinen ganzen Gefühlen, mit meinem ganzen Denken, mit meinem ganzen Körper will ich Gott loben. Ein tiefgründiges Lob. Das meint er hier. Und dann sagt er wieder, Vers 2, loben will ich den Herrn mein Leben lang. Auch hier sehen wir eine klare Entscheidung, die er hier trifft. Ich will. David weiß und er hat Situationen erlebt, wo ihm nicht nach Danken und Loben zumute war. Und wo er sich dann selbst sagen musste, lobe den Herrn, meine Seele. Danke auch dafür. Geht es uns nicht oft auch so, dass wir in Situationen sind, wo uns nicht nach Loben zumute ist? Dass wir irgendwie in dem Moment irgendwie keinen Grund zum Danken finden? Zumindest nicht, dass es von sich aus so alleine jetzt so von uns herauskommt. David trifft hier eine bewusste Entscheidung, Gott zu loben. Und er sagt, ich will ihn loben mein Leben lang. Also er sagt damit, dieser Lob soll nicht nur an einem Erntedankfest sein. Nicht nur an bestimmten kleinen Punkten, die wir uns so setzen. Auch wenn die auch zu dieser bewussten Entscheidung gehören und gut sind. Es ist gut, dass wir heute bewusst für das danken, was Gott uns alles schenkt. Aber es ist noch besser, wenn wir mit David übereinstimmen können und sagen, ich will den Herrn mein Leben lang loben. Nicht solange es mir gut geht, nicht solange mir danach ist, sondern mein Leben lang. Und was heißt, wirklich sich, also wirklich tiefgründig ihn zu loben? Ich will spielen meinem Gott, solange ich bin. Wir wissen ja, David war ein Musiker. Und wenn man Gott lobt und ihm spielt, dann nimmt man sich bewusst Zeit dazu. Mein Gott zu spielen, das macht man nicht so eben von Termin A zu Termin B, obwohl das natürlich auch möglich ist, wenn man zum Beispiel singt. Aber ich verstehe David hier so, dass er sich bewusst Zeit dafür nimmt, Gott seinen Lob darzubringen. Wo er einfach alles andere zur Seite schiebt und sich darauf konzentriert, Gott den Dank zu bringen. Ich denke, wir haben hier ein gutes Vorbild in David und vielleicht können da nicht alle so mitfühlen. Ich kann zum Beispiel ganz gut mitfühlen mit David und ich glaube, einige, die hier heute sitzen, geht es ähnlich. Mir geht es zum Beispiel so, wenn wir eine Chorprobe haben und die ist Freitagabends und die ist Spätfreitagabends und Freitag, Ende der Woche und Ende des Tages. Und man hat so viele andere Aufgaben, man ist müde. Aber ich kann euch eins sagen, und ich bin da letztens drin bestätigt worden von anderen, dass es ihnen auch so geht, nach der Probe ist man wieder irgendwie so froh und ausgeglichen. Warum? Weil man gerne singt? Vielleicht auch das. Aber ich denke, es geht auch darum, bewusst sich Zeit zu nehmen, Gott zu loben, ihm den Dank zu bringen, ihm anzubeten, mit dem, was er uns schenkt. Die einen singen, die anderen spielen, die dritten, sie gehen ins Gebet, die vierten besuchen jemanden und tauschen sich aus über die Güte und Gnade Gottes. Darum geht es nicht so sehr, was man konkret macht, sondern dass wir uns Zeit dafür nehmen, Gott den Dank und den Lob zu bringen. Was David hier tut. Kommen wir zu Punkt 2. Worauf setzt du dein Vertrauen? Es muss ja einen Grund haben, wenn wir danken, wenn wir das einfach nur so sagen, okay, jetzt ist mal wieder danken dran, so eine Stunde lang, ne, und dann haben wir das wieder abgehakt. Das ist nicht dieses tiefgründige Danken, was eine Lebenshaltung anbetrifft. Aber wir brauchen ja auch Grund dazu. Und darauf geht jetzt David ein und beleuchtet einen gewissen Punkt. Und er beginnt so und sagt Vers 3, vertraut nicht auf Edle. Das Wort Edle ist hier ein positiver Begriff. Das heißt hier nicht, dass er davor warnt, sich mächtigen Menschen anzuvertrauen, die einen dann sowieso wieder übers Ohr hauen. Das ist hier nicht gemeint. Ich habe einfach mal nachgeschlagen, überall wo das Wort Edle vorkommt oder in den meisten Fällen, ist es etwas Positives. Es sind Menschen, die eine gewisse Würde haben, die ehrlich sind, die auch zu schätzen sind, die werden als Edle bezeichnet. Und trotzdem sagt er hier, vertraut nicht auf Edle. Was er hier sagt ist, ja, es gibt einflussreiche Leute, die auch wirklich gut sind, die korrekt sind, die seriös sind. Und man vertraut sich gerne solchen Menschen an. Das ist typisch für uns Menschen und wenn wir darüber nachdenken, werden uns bestimmt genug Situationen einfallen, wo wir uns auf Menschen wirklich verlassen, oder dazu geneigt sind, uns auf Menschen zu verlassen und eben besonders auf solche, ja, die einem, die ehrwürdig sind, die zuverlässig sind, edle. David sagt, vertraut nicht auf Edle. Warum? Sie sind Menschen. Und bei Menschen findest du keine endgültige Hilfe. Ein Edler kann für sein Volk, wenn es jetzt mal ein, sage ich mal, jemand ist, der über Menschen zu bestimmen hat, er kann wunderbare Pläne haben. Besser wie jeder andere. Zuverlässig sein. Vertrauenswürdig. Aber er ist ein Mensch, der heute da ist und morgen nicht mehr am Leben sein kann. Und David sagt hier, sein Geist geht aus, er kehrt wieder zur Erde, am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Auch der edelste Mensch, auf den wir uns verlassen, der solange er lebt, seine Versprechen hält, ein guter Freund ist, aber wenn er morgen nicht mehr da ist, dann sind auch seine Pläne mit begraben. David sagt hier, denkt darüber nach, worauf ihr euer Vertrauen setzt. Wenn ihr euer Vertrauen auf Menschen setzt, wozu wir natürlich selbst auch gehören, dann ist das nicht sicher. Das kann heute dir sicher scheinen. Morgen kann es ganz anders aussehen. Dann bist du heute vielleicht innerlich ruhig, weil alles gut läuft und abgesichert ist. Du bist vielleicht in einer Firma mit einem wirklich guten Chef, der es wirklich sein Handwerk versteht. Er ist korrekt zu seinen Mitarbeitern. Er ist, was Zukunftsplanung anbetrifft, weise, womöglich auch gottesfürchtig. Und er hat seinen Laden wirklich im Griff und du fühlst dich dort sicher. Bei dieser Firma, die wird noch weitere 10 Jahre bestehen, mit Sicherheit, wenn nicht 50 oder 100. Aber es gab schon genügend Fälle, wo so ein weiser, guter Chef dann von heute auf morgen nicht mehr da war und es nicht mehr lange dauerte und der Platz war nicht mehr sicher. Aus diesem Grund waren David hier und er hat es erlebt. Er hat gute Freunde gehabt, auf die er sich wirklich verlassen konnte, die sich plötzlich gegen ihn gestellt hatten. Das lesen wir wirklich vielfach in den Psalmen. Er hat daraus gelernt und er sagt, glücklich ist der, dessen Hilfe bei dem Gott Jakobs ist und nicht bei den Menschen. Ich möchte aber noch zu dem zweiten Punkt eine Parallelstelle erwähnen, die mich einfach sehr berührt hat, weil sie eine ernste Warnung an uns gibt. Und zwar Jesaja 31, 1 bis 3. Jesaja 31, 1 bis 3. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe, sich auf Pferde stützen und die ihr Vertrauen auf Wagen setzen, weil es viele sind, und auf Reiter, weil sie zahlreich sind, die aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und nach dem Herrn nicht fragen. Doch auch er ist weise und bringt Unglück herbei und nimmt seine Worte nicht zurück, sondern er steht auf gegen das Haus der Übeltäter und gegen die Hilfe derer, die Unrecht tun. Auch die Ägypter sind Menschen und nicht Gott. Und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Und der Herr streckt seine Hand aus, da stürzt der Helfer und der, dem geholfen wird, fällt. Und alle miteinander gehen sie zugrunde. Wie oft sind wir versucht, unsere Sicherheit in Menschen oder menschlichen Systemen zu finden. Wir sind von Natur aus dazu veranlagt, uns auf das zu verlassen, was wir sehen. Das, was wir mit unserer Logik erfassen können. Das, was für uns nachvollziehbar ist, dass es funktioniert. Das scheint uns vernünftig zu sein. Ich habe so gestern Abend nochmal nachgedacht, auch so über mein Leben. Und mir ist aufgefallen, ich setze mich morgens ins Auto und ich bin öfter unterwegs nach Köln. Die Strecke ist ziemlich voll, aber irgendwie ist mir aufgefallen, ich mache mir überhaupt eigentlich keinen Kopf. Ich setze mich ins Auto und fahre los. Ich frage mich nicht, wird alles funktionieren, werden die Räder dranbleiben und komme ich gut an? Manchmal ja, aber manchmal setze ich mich einfach ins Auto und fahre los. Ich vertraue einfach der Kiste, dass sie mich dorthin bringt und mache mir auch irgendwie jetzt keine Gedanken, dass unterwegs etwas passiert. Ist es selbstverständlich? Wenn wir unser Auto aus der Werkstatt abholen, ist es selbstverständlich, dass uns, sagen wir, dieses Gefährt dann auch sicher wieder dahin bringt, wo wir gerne hin möchten? Nein. Es sind Menschen, die daran gearbeitet haben, die vielleicht vergessen haben, ein paar Schrauben anzuziehen, was nicht das erste Mal wäre. Wie ich schon erwähnt habe, der Arbeitsplatz oder auch andere Absicherungen, die wir haben, wo wir uns viel Zeit nehmen, darüber nachzudenken, ob wir jetzt diese Versicherung oder die andere nehmen, was alles nicht verkehrt ist. Aber wenn wir Gott dort außen vor lassen, dann werden wir auch erleben, und mir ist es schon oft so ergangen, dass Gott einfach seine Hand dann zurückzieht und das, was wir als sicher zu meinen, meinten, dass ihm das sicher ist, wird plötzlich unsicher. Hier wird das Volk Israel erwähnt. Das Volk Israel hat sich in Notzeiten irgendwie immer an Ägypten gewandt. Das ist auffällig. Warum? Ägypten war meistens ein Land, wenn gerade Hungersnot in Israel war, wo es noch was zu essen gab. Der Nil fließt da durch und sorgt dafür, dass doch immer meistens genügend Wasser da ist, oder zumindest war es damals so. Und sie haben sowohl in Hungersnöten als auch, wenn sie in Bedrängnis waren, sich oft nach Ägypten gewandt oder sind nach Ägypten geflohen. Sie haben die Hilfe bei Ägypten gesucht und sie haben sich nicht an Gott gewandt. Es ist nicht oft so, dass wenn wir in eine Notsituation geraten, wir zuerst nachdenken, wie wir jetzt da rauskommen, was wir jetzt machen, damit wir jetzt aus diesem Dilemma rauskommen, bevor wir auf die Knie gehen und Gott darum bitten. Und dann, wenn es nicht funktioniert, dann sind wir unzufrieden und dann, darauf wollte ich jetzt hinaus, und dann finden wir irgendwie keinen Grund zu danken, keinen Grund Gott zu loben. Warum? Weil wir unser Leben in die eigene Hand genommen haben und das einfach nicht funktionieren will. Und deshalb werden wir jetzt ermutigt, komme ich zu Punkt 3, wahres Glück. Das ist der Hauptvers, Vers 5 und 6. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht. Erstmal bis dahin. Wenn wir uns angewöhnt haben, bei jedem Schritt, den wir tun, oder bei jeder Entscheidung, die wir treffen, zuerst Gott zu bitten um seine Weisheit, um seine Leitung und dass er einfach unser Anliegen in seine Hand nimmt und uns so lenkt, dass es, wie es auch Klaus schon erwähnt hatte, dass es zu seiner Ehre ist, denn wir leben für ihn. Wir sind so geschaffen, wir sind so konstruiert, dass wir für ihn leben. Und es ist eine bewusste Entscheidung, das zu tun. Von uns aus kommt das nicht so von alleine. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dass wir uns sagen, Moment, zuerst einmal lege ich Gott die Sache vor. Wenn ich ins Auto steige, zuerst einmal ein Stoßgebet zum Herrn und sage, Herr, ich will jetzt dahin, bitte sei bei mir. Wenn ich irgendwo hingehe, mit Menschen mich treffe, Herr, bewahre meine Lippen und hilf, dass ich da, wo ich bin, auch zu deiner Ehre da, dass ich mich so verhalte, dass ich zu deiner Ehre da bin. Mir ist es aufgefallen in meinem Leben, wenn ich das bewusst getan habe, muss ich darüber staunen, wie nahe Gott einen ist und wie viel Glück man erfährt. David hat das erfahren, deswegen gibt er es weiter. Er spult hier nicht irgendeine Theorie ab. Willst du wirklich glücklich sein? Dann vertraue Gott in jeder Sache. Es können banale Kleinigkeiten sein. Wo manchmal denken, ja, dann will ich Gott doch jetzt nicht mit, sag mal, belästigen, ja? Falsch gedacht. beziehe einfach Gott in jede Lebenssituation mit ein und du wirst erfahren, wie weise er dich durch jede Situation hindurchführt und wie es dich glücklich macht. Warum ist das so? Vielleicht ist das ja nur so ein frommes Gerede. Ist das wirklich so? Warum ist es so? Und David erklärt das hier im sechsten Vers. Er ist nämlich derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn wir das uns vor Augen führen, alles, was wir sehen, hat ja Gott gemacht. Er ist der Konstrukteur. Er lenkt jede Kleinigkeit hier auf Erden, die ganze Natur, die ganze Naturgewalten, hat er in seiner Hand. Er ist derjenige, der da alles steuert. Nicht der Mensch und nicht ich selbst. Und ich habe das Vorrecht, Gott bietet es uns an, dass wir ihn als den Chef über alles um Weisheit bitten. Und weil er alles gemacht hat, kennt er sich auch am besten aus in allen diesen Dingen. Und es ist ein Vorrecht, nicht eine Last, ihn mit einzubeziehen, denn das, was er macht, das funktioniert dann auch. Der zweite Punkt, warum es sich lohnt, auf den Herrn zu vertrauen, ist im nächsten Vers, also im zweiten Teil des Verses 6. Der die Treue hält auf ewig. Es gibt nur einen, wo wir wirklich uns verlassen können, dass er seine Treue nie bricht. Das ist Gott. Und lohnt es sich nicht, das Vertrauen auf jemanden zu setzen, von dem man hundertprozentig sicher sagen kann, dass er seine Treue nie bricht? Gott ist nicht ein willkürlicher Gott, kein launischer Gott, wie es bei vielen anderen Religionen der Fall ist, den man besänftigen muss, damit er auf einen eingeht. Gott hat in seinem Wort ganz klar gesagt, die ihm vertrauen, denen hält er die Treue ewig, selbst wenn diejenigen, die ihm vertrauen, auch mal einen Treuebruch, wenn ein Treuebruch unterläuft. Das passiert uns leider oft. Gott hat gesagt, wenn auch ihr untreu seid, ich bleibe treu. Dafür lohnt es sich, den Gott zu vertrauen. Und im 10. Vers kommt noch ein dritter Punkt, warum es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit. Er ist derjenige, der nicht vergeht. Er ist nicht so wie Menschen, die heute da sind und morgen nicht mehr da sind. Er ist immer da. Und er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist so eine Konstante. Deshalb lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Und wenn du das tust, wirst du erfahren, dass du glücklich bist. Dass du glücklich wirst. Und ich habe gesagt, es ist ja eine bewusste Entscheidung, Gott zu loben. Es ist eine bewusste Entscheidung, Gott zu vertrauen. Welche Wahlversprechen legt uns Gott vor? Wir sind jetzt gerade so in der Phase, wo es jetzt nicht die Frage, wo wir sehen werden, ob diese Wahlversprechen, die uns jetzt vor der Wahl so groß jetzt angezeigt wurden, ob sie auch gehalten werden. Und diejenigen, die das schon länger Zeit beobachten, die wissen, leider werden viele Versprechungen gemacht, aber wenig davon umgesetzt. Wie sieht das bei Gott aus? Was verspricht er? Und das ist ab Vers 7. Er schafft Recht den Bedrückten. Diejenigen, die von anderen Menschen unterdrückt werden und die sich an Gott wenden. Er verspricht ihnen, ich werde euch helfen. Ich werde euch Hilfe geben. Und es gibt viele Zeugnisse, auch von verfolgten Christen, die genau das bestätigen, wie sie unter größter Bedrängnis Hilfe von Gott erfahren haben und wie sie glücklich wurden durch diese Hilfe Gottes. Er gibt den Hungrigen Brot. Wenn wir die Lebensgeschichte von Georg Müller lesen, wissen wir, das ist keine Floskel. Gott hält seine Wahlversprechen. Er gibt den Hungrigen Brot. Da, wo man ihn bittet und ihm glaubt, da versorgt er einen noch. Der Herr macht die Gefangenen frei. Das möchte ich hier auch im weiteren Sinne auch sehen. Solche, die gebunden sind. Gebunden sind in Sünden, gebunden sind unter anderen Lastern. Und mir ist auch persönlich auch ein Fall bekannt in meiner näheren Umgebung, wo ein Mensch versucht, frei zu werden von seinen Lastern und er schon alles Mögliche versucht hat. Und das gelingt ihm nicht. Gott sagt, wer sich von ganzem Herzen an ihn wendet, den macht er frei. Aber wir wissen auch, dass tatsächlich auch Eingesperrte, wenn wir die Geschichte von den Aposteln nehmen, Apostelgeschichte, auch da hat Gott eingegriffen und hat sie befreit. Auch das macht Gott. Nicht immer, aber es ist ihm auch möglich. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Wir wissen, wo Jesus auf der Erde war, hat er es tatsächlich eben auch für alle sichtbar gezeigt, dass er in der Lage dazu ist, Blinden die Augen zu öffnen. Aber auch geistlich Blinden öffnet er die Augen. Menschen, die heute noch das ganze Christentum für Blödsinn gehalten haben, loben Gott morgen und danken ihm, weil Gott ihnen die Augen geöffnet hat. Das tut Gott. Den Menschen die wahre Realität sehen zu lassen und nicht die Lüge, die einem so oft, der so oft geglaubt wird in der Welt. Der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er. Gerade wo wir auch in der heutigen Zeit so viele Kriege haben und viele Menschen auf der Flucht sind. Gott ist bei denen, die wirklich in Not sind und die sich an ihn wenden. Er sieht die wirklich Hilfsbedürftigen und er hilft ihnen. Bei den Waisen und bei den Witwen ist er. Er lenkt ihre Wege so, dass sie versorgt sind. Aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Das kommt hier so in einem Nebensatz, aber es wird erwähnt. Es ist nicht so, dass Gott einfach, weil er so gut ist, einfach das Gute nur so über die Erde schüttet, unabhängig davon, ob die Menschen ihn loben oder nicht. Ja, er hat sehr viel Barmherzigkeit und Gnade. Er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Aber er erzieht uns Menschen auch. Er züchtigt uns Menschen auch. Was hier gemeint ist, er krümmt den Weg der Gottlosen, er führt die Gottlosen in eine Sackgasse. Warum? Damit sie erkennen, dass die Hilfe nur bei ihm ist. Das ist seine Absicht. Er will uns Menschen, die er geschaffen hat, dazu bringen, dass wir ihn loben für das, was er schenkt. Alles, was wir heute hier sehen, was hier auch vorne hier so dekoriert ist. Nichts von den Früchten hat der Mensch gemacht. Er hat gepflanzt, er hat gegossen, er hat geerntet, aber das Wachstum hat der Herr geschenkt. Die Kraft und die Gesundheit für diejenigen, die daran gearbeitet haben, hat der Herr geschenkt. Ich möchte heute einfach alle ermutigen, den Herrn wirklich von ganzem Herzen zu loben und das Vertrauen auf ihn zu setzen. Dass es nicht einfach nur bei heute bleibt, sondern dass wir wirklich in unserem Alltag ganz bewusst den Herrn loben für das, was er uns schenkt. Und dass wir da hinkommen, damit wir da hinkommen, ist es notwendig, dass wir dem Herrn wirklich ganz vertrauen. In jeder Situation wirklich immer uns wieder an den Herrn wenden und probiert es aus, ihr werdet es erfahren. Ihr werdet viel, viel mehr Grund zum Loben haben wie bisher. Ich möchte kurz einfach in einem Satz den Psalm nochmal zusammenfassen. Willst du wirklich glücklich sein, dann setze dein Vertrauen allein auf Gott und danke ihm bewusst für das, was er dir schenkt. Und ich möchte jetzt noch eine Gelegenheit auch geben, dass wir Gott in lauten Gebeten wirklich Danke sagen und ihm unser Leben anvertrauen. Das Leben, das er uns geschenkt hat, das Leben für ihn. Amen.